Jeremia 24. Wir haben hier Kapitel, die chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Also im Gegenteil sogar.
Das geht immer vor und zurück.
Kapitel 24 ist nach dem Kapitel 25 und das ist nach dem Kapitel 26. Also es geht so ein bisschen gerade in die verkehrte Richtung, chronologisch gesehen. Historischen Hintergrund finden wir so am Ende der Königsbücher, Zweiter Könige 24, so die letzten Könige von Juda. 605 war ein wichtiges historisches Datum, da hat der König Nebukadnezar, oder damals war er gerade noch nicht König, aber Heerführer, sein Vater war noch König, auf jeden Fall haben die Babylonier die Ägypter besiegt in der Schlacht von Kagemesch. Das ist so heutige Türkei an der Grenze zu Syrien, da oben. Und auf dem Rückweg aus dieser siegreichen Schlacht hat der Nebukadnezar mit seiner Armee noch schnell mal Jerusalem belagert. Und das war unter König Jojakim. Im Kapitel 25 ist das ungefähr zu dem Zeitpunkt. Und im Zuge dessen wurde der König für 3 Jahre lang frontpflichtig den Babyloniern, und Nebukadnezar hat auch so ein paar von den Obersten mitgenommen nach Babel. Unter ihnen war Daniel und seine Freunde zum Beispiel. Und dann, das ist im Kapitel 25, und dann ein paar Jahre später, 597, war die erste große Wegführung von Juden aus Jerusalem. Da war der Nebukadnezar dann schon König. Die Babylonier sind wieder zurückgekommen, weil der König gegen ihn rebelliert hat. Also wollte nicht mehr zahlen, wollte nicht mehr abhängig sein. Und sie haben wieder Jerusalem belagert. Und der König Jechonja, der Sohn von Jojakim damals, hat sich ergeben und ist rausgegangen zu dem Nebukadnezar. Der hat ihn gefangen weggeführt, mitgenommen nach Babel und mit einem guten Teil des Volkes auch. Das war so die zweite Wegführung, erste große. Und dann, ihr alle kennt, 586. Der Onkel von Jechonia, der dann eingesetzt wurde, der Zedekia, der hat dann auch wieder irgendwann rebelliert, und dann hat der Nebukadnezar die Nase voll gehabt und sie haben Jerusalem und den Tempel platt gemacht. Also das ist so der historische Hintergrund. Wie gesagt, Kapitel 24 eigentlich später als das Kapitel 25 historisch gesehen. Der Herr ließ mich sehen, und siehe, 2 Körbe Feigen waren vor dem Tempel des Herrn aufgestellt, nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda und die Obersten von Juda und die Schmiede und die Schlosser aus Jerusalem gefangen weggeführt und sie nach Babel gebracht hatte. Also nach dieser Wegführung des Königs. Und er sieht hier 2 Körbe voll mit Feigen. Vielleicht war es eine Vision, vielleicht standen da wirklich 2 Körbe und der Herr hat durch dieses Bild zu ihm gesprochen. Und der eine Korb enthielt sehr gute Feigen wie die Frühfeigen und der andere Korb sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht mehr gegessen werden konnten. Die sind wohl schon geschimmelt und gefault. Wohl nicht mehr gut gerochen. Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Jeremia? Ich sagte: Feigen. Kurze Antwort. Die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten sehr schlecht, sodass sie vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können. Da geschah das Wort des Herrn zu mir: So spricht der Herr, der Gott Israels: Wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe. Ich richte mein Auge auf sie zum Guten und bringe sie in dieses Land zurück. Ich baue sie auf und breche nicht ab, pflanze sie ein und reiße nicht aus. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Aber wie die schlechten Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können, ja, so spricht der Herr, so mache ich Zedekia, den König von Juda und seine Obersten und den Rest von Jerusalem, die, die in diesem Land übrig geblieben sind, sowie die, die sich im Land Ägypten niedergelassen haben, und zwar gegen das Wort von Jeremia auch, wie ihr wisst, er hat immer gesagt, lasst uns demütig sein, Jesaja hat das auch schon gesagt. Lass uns zum König von Babel hinausgehen, uns ergeben. Aber sie haben nicht auf ihn gehört und manche sind geflohen nach Ägypten. Andere haben gedacht, sie können dem König von Babylon widerstehen. Und ich mache sie zum Entsetzen, zum Unglück für alle Königreiche der Erde, zur Schmach und zum Sprichwort, zur Spottrede und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie vertreibe. Und ich sende das Schwert, den Hunger und die Pest unter sie, bis sie ausgerottet sind aus dem Land, das ich ihnen und ihren Vätern geben werde. Also ein einfaches Bild, Korb von guten Feigen, guten Früchten, Korb von schlechten Früchten und eine sehr einfache Aussage eigentlich. Die guten Früchte sind die, die gefangen weggeführt wurden, eben gemeinsam mit dem König Jekonia, und die faulen Früchte sind die, die zurückgeblieben sind mit dem neuen König Zedekia. Und das war wahrscheinlich so konträr zu dem Denken der Leute damals. Die Leute, die zurückgeblieben sind, haben sich gedacht, ist nochmal gut gegangen, wir haben es gut erwischt. Die anderen wurden weggeführt und vielleicht haben sie auch gedacht, ja, wir sind nicht weggeführt worden, weil wir sind besser als die anderen zur Selbstgerechtigkeit. Und Gott sagt ihnen, in Wahrheit ist es umgekehrt. Und nicht, dass alle gut waren, aber einige gute waren dabei, Ezekiel zum Beispiel. Und Gott sagt hier, ich werde aus diesen, die jetzt weggeführt worden sind, aus denen werde ich mein Volk machen. Und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Und das war natürlich der ganze Zweck von dieser Verbannung, von dieser Züchtigung, dass die Juden, die dann zurückgekehrt sind unter Nehemia und unter Esra, dass sie keine Götzendiener mehr waren, sondern dem Herrn treu waren. Und die, die zurückgeblieben sind, ja, das sind die, die die letzte Belagerung erleben mussten und die Zerstörung von Jerusalem, die Zerstörung des Tempels, und das waren ganz, ganz furchtbare Zustände, also Kannibalismus aus lauter Verzweiflung, vor lauter Hunger. Das waren ganz katastrophale Zustände, Leute mehr gestorben als überlebt, also ganz furchtbar. Und in dem Sinn hatten es auch die, die zuerst weggeführt wurden, hatten es eigentlich besser als die, die zurückgeblieben sind.
Ihr trifft das Wort wieder von Mose zu, lege euch vor Segen und Fluch. Zwei Feigenkörbe, der eine Korb ist Segen, der andere ist Fluch. Mhm. Und im Psalm 126 ist es ja auch, dass er sie zurückführt, die Gefangenen von Zion, und Jude wird wieder einsetzen. Und dann ja auch, dass eben alle Welt sieht, wie der Herr segnet. So soll es eigentlich sein. Und uns soll ja die Welt erkennen, dass wir gesegnet sind, dass wir die Gesegneten des Herrn sind. Und nicht zum Bild des Entsetzens. Das ist genau das Gegenteil, hat er sie gemacht unter dem Fluch. Also, sie hätten ja wählen können. Und Gott gereut es ja auch, wenn, ja, er will ja nicht verderben. Wenn sie umgekehrt werden, hätten sie alle den Segen haben können.
Ich finde es interessant, dass er hier sagt, ich sehe die Weggeführten zum Guten an. Zum Guten bringe ich sie in dieses Land zurück. Ich baue auf, breche nicht ab, pflanze sie ein, reiße nicht aus. Also genau das Gegenteil eigentlich von dem, wie sie sich gefühlt haben, wahrscheinlich. Die haben sich sicher auch gedacht, wir haben jetzt die Loser-Karte gezogen sozusagen. Wir werden verschleppt aus unserer Heimat. Aber in Wahrheit war es anders, als es ausgesehen hat. Und so ist es oft in unserem Leben auch. Die Dinge, von denen wir denken, das wird uns zum Guten dienen. Ich brauche unbedingt das, weil das wird gut sein und dann wird es mir gut gehen. Und dann kriegen wir manchmal die Dinge, weil wir es vielleicht auch selber erzwingen sollen ein bisschen. Und wir finden raus, es ist eigentlich gar kein Segen. Es ist vielleicht eher ein Fluch. Es ist nicht so zum Guten, ja. Was immer es ist. Hier das neue Computerspiel, das ich haben wollte, oder der Fernseher oder was immer es ist. Und am Ende merken wir, naja, eigentlich ist es eher belastend für unsere Familie und für unser Leben. Und das, ja, was wir gedacht haben, das ist es uns zum Segen oder ist uns zum Guten, ist gar nicht so gut zu uns. Und die Dinge, von denen wir denken, oh nee, das ist aber jetzt wirklich schlecht und Herr, warum lässt du das zu und warum?
Das dient, dann oft
das dient uns Guten. Oft zum Guten, ja. Dass wir dran wachsen und reifen und ja, auch Segen erben, wie du sagst. Den Juden ging es eigentlich gut, die da verschleppt wurden. Wir können das im Buch Hesekiel lesen. Die hatten ihre Häuser, die bebauten ihre Felder dort in Babylonien. Wir sehen dran, wie gut es ihnen gegangen ist, dass nur ein kleiner Teil von ihnen wieder zurückgekehrt ist. So 2, 3, 4, 5%, ich habe es ja genau im Kopf, aber ein kleiner Prozentsatz nur von den Juden sind mit Nehemia und Esra wieder zurück.
Stamm Juda und Benjamin
gekommen. Den anderen ging es zu gut eigentlich da in Babylon, die wollten gar nicht mehr weg. Aber für mich ist es eine Erinnerung, die Dinge nicht zu früh zu beurteilen und zu sagen, das ist schlecht, das ist gut. Habe auch heute dran gedacht und gestern mit unseren iranischen Freunden, die da umziehen mussten und jetzt durften sie nicht dorthin ziehen, wo sie hinziehen wollten. Und wie gesagt, wer weiß. Ja. Vielleicht ist das ein Segen, vielleicht ist es gut. Also ich denke, wir dürfen dann auch in diesen Zeiten und in diesen Dingen, die wir nicht verstehen, dem Herrn vertrauen. Und wir haben ja diese Verheißung, dass er alles zum Guten mitwirken wird, denen, die ihn lieb haben und die er berufen hat nach seinem Vorsatz. Und es war in der Situation genau umgekehrt, wie die Menschen selber es eingeschätzt haben. Ist auch oft so in unserem Leben. So, Kapitel 25. Jetzt springen wir zurück. Ein paar Jahre. 7, 8 Jahre. Das Wort, das zu Jeremia geschah, über das ganze Volk Juda im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, das ist das 1. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, das der Prophet Jeremia zum ganzen Volk Juda und zu allen Bewohnern von Jerusalem redete. Also das war diese Zeit der großen Umwälzung. Nebukadnezar ist König geworden. Wie gesagt, er hatte Jerusalem belagert. Und während dieser Zeit hat er Nachricht bekommen, dass sein Vater verstorben ist und ist dann zurückgeeilt nach Babel und hat die Königsherrschaft übernommen. Und das war im 4. Jahr Joachims. Wenn wir Daniel lesen, da lesen wir vom 3. Jahr. Und manche sagen, oh, da ist so ein Widerspruch in der Bibel. Aber die Babylonier und die Juden haben unterschiedlich gerechnet. Die Babylonier haben, oder die Juden, haben das Antrittsjahr des Königs, auch wenn es kein ganzes Jahr war, schon mitgerechnet. Und die Babylonier haben nur die vollen Jahre gezählt. Also es ist kein Widerspruch, es ist einfach unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Art, wie die Regierungszeit gezählt haben. Die Juden haben gesagt, okay, wir nehmen das halbe Jahr auch noch mit und die anderen haben gesagt, nee, nur die vollen Jahre zählen. Deswegen steht hier im vierten Jahr, beim anderen steht nur also Daniel 1 steht im dritten Jahr. Das ist so eine Stelle, die Kritiker manchmal gebrauchen, um zu sagen, die Bibel widerspricht sich oder es ist widersprüchlich. Nee, das kann man eigentlich leicht erklären. Aber er spricht jetzt um diese Zeit hier. Vom 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag jetzt, schon 23 Jahre, ist das Wort des Herrn zu mir geschehen. 23 Jahre lang schon. Ungefähr Halbzeit in seinem Dienst. Noch 17 Jahre von seinem langen Dienst. Aber was für ein Bild für die Treue Gottes. Gott redet hier schon 23 Jahre Gottes Wort zu dem rebellischen Volk eigentlich. Und zur gleichen Zeit haben wir Daniel und seine Freunde in Babel, in der Königsstadt dort. Wir haben Hesekiel mit den Vertriebenen in Babylonien. Also Gott ist treu, sein Wort ist da. Frage ist nur, hören wir oder hören wir nicht, wenn Gott redet? Aber hier diese Geduld Gottes, die überwältigt mich immer wieder. Und ich bin froh drum, dass Gott so geduldig ist mit mir. Auch. Weil ich wäre nicht so geduldig gewesen mit dem Volk und wahrscheinlich wäre ich auch nicht so geduldig mit mir. Aber wir haben einen sehr barmherzigen, geduldigen Gott. Und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr habt nicht gehört. Und der Herr hat all seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachend und sendend. Aber ihr habt nicht gehört und habt eure Ohren nicht geneigt, um zu hören, wenn er sprach, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten, dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also immer wieder dieselbe Botschaft, die er gepredigt hat. Kehrt um, seid nicht so schwerhörig. Manchmal sind wir so dickköpfig, ne? Was Gott sagt, pass auf, renn nicht mit dem Kopf gegen die Wand, renn nicht mit dem Kopf gegen die Wand, das tut weh, ich warne dich, renn nicht mit dem Kopf gegen die Wand. Und er sagt, ach, Herr, kümmere dich um die jungen Christen, na, die sind noch, die brauchen deine Hilfe, aber ich weiß doch und ich schaffe das und ich kann. Und dann, klonk, haben wir den flachen Kopf irgendwann, die flache Nase. Aber er ist so geduldig und er warnt, Gott ist immer treu, uns zu warnen. Und deswegen müssen wir auch uns keine großen Sorgen machen. Manche machen sich wahnsinnig Sorgen. Bin ich auf dem rechten Weg? Führt mich der Herr? Wenn du nicht auf dem rechten Weg bist, dann ist Gott treu, dich zu warnen und dir nachzugehen. Bis in die dritte und vierte Generation. Er ist treu. Und so, Gott ist treu, uns zu warnen, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Der Heilige Geist klopft an in unserem Herzen und überführt uns. Und weise sind wir, wenn wir hören, wenn wir nicht so sind wie das Volk Israel oder Juda hier. Denn die haben nicht gehört. Um zu hören, wenn er sprach, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten. Und dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und euch vor ihnen niederzuwerfen. Und reizt mich nicht durch das Tun eurer Hände, dass ich euch nicht Böses antue. Gott möchte nicht richten. Er will segnen, das ist sein Herz. Aber er ist gerecht, er wird richten, wenn wir nicht umkehren. Er ist sehr geduldig, aber er lässt sich auch nicht veräppeln. Aber ihr habt nicht auf mich gehört, spricht der Herr, um mich durch das Tun eurer Hände zu reizen, euch zum Unheil. Wenn wir nicht auf Gott hören, dann ist es uns zum Unheil. Gottes Wort ist uns zum Heil. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. So viele Menschen glauben das nicht. Die lachen drüber, wenn wir über Heiligkeit reden oder Reinheit reden in unserem Denken, in unseren Taten. wird oft belächelt, aber ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das ist Gottes Herz, er will uns beschützen. Deswegen sagt er das, was er uns sagt. Und ich denke, das ist so wesentlich, dass wir gerade unseren jungen Leuten auch helfen, das zu verstehen. Nicht Gesetzlichkeit, das musst du tun, weil das ist Gottes Wort und das ist das Gebot und das ist die Regel und das ist das Verbot, sondern wir müssen ihnen auch helfen, Gottes Herz zu verstehen. Er ist ein liebender Papa, er will das Beste, deswegen sagt er, was er sagt. Und je länger ich mit ihm lebe, desto mehr merke ich, okay, es ist wirklich gut und heil, auf ihn zu hören. Weil wenn ich höre, dann ist es einfach gut, selbst wenn ich es nicht verstehe immer. Und wenn ich nicht auf ihn höre, dann falle ich auf die Nase, dann hole ich mir eine blutige Nase und tue mir weh und es ist nicht heil und es ist so viel besser, auf ihn zu hören. Und je mehr wir das verstehen, dass das sein Herz ist, desto leichter fällt es uns auch, einfach ihm zu vertrauen. Einfach stur gehorsam zu sein und zu tun, was er uns sagt, in jedem Bereich unseres Lebens. Darum, so spricht der Herr der Herrscher, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über all diese Nationen ringsum. Und ich vollstrecke an ihnen den Bann und mache sie zum Entsetzen, zum Gezisch und zu ewigen Trümmer. Städten, also sie werden verbannt werden aus ihrem Land. Und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe, also Freude und Wohlstand und Licht. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden und diese Nationen werden dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang, da haben wir es zum ersten Mal, 70 Jahre, Gott hat einen ganz konkreten Plan, er hat die Kontrolle über das Ganze, er sagt es schon im Vorhinein. Warum 70 Jahre? Weil sie Sabbatjahr nicht gehalten haben, 490 Jahre lang, normalerweise sollten sie alle 7 Jahre ein Sabbatjahr halten und Gott vertrauen. Darum ging es, Gott zu vertrauen, dass er in dem Jahr, in dem sie nicht sehen, sie trotzdem versorgen wird. Und Gott vertrauen fällt uns allen schwer. Aber Gott hat es ernst genommen und hat gesagt, ihr werdet mir diese Sabbatjahre ersetzen, die ihr nicht gehalten habt. Für uns ist es ein Bild, wenn wir versuchen, aus unserem Fleisch hier unser Leben im Griff zu haben. Nee, und ich kann mir keinen freien Tag leisten, weil ich muss, es liegt alles an mir. Statt dass wir dem Herrn vertrauen und ruhen in ihm. Und dabei brennen wir aus, wenn wir nicht auf ihn hören. Es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr. Und am Land der Chaldäer, und ich mache es zu ewigen Einöden. Und ich lasse über dieses Land alle meine Worte kommen, die ich über es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Nationen geweissagt hat. Denn viele Nationen und große Könige werden auch sie dienstbar machen. Die Perser und die Meder mit ihren Verbündeten. So vergelte ich ihnen nach ihrem Tun und nach dem Werk ihre Hände. Also Gott gebraucht Nebukadnezar und die Babylonier als sein Werkzeug. Aber das heißt nicht, dass es unbedingt die Guten waren. Waren sie nicht, sie waren sehr grausam und Gott wird sie auch dafür verantwortlich halten. Also Gott ist gerecht, Gott haut nicht auf ein Volk hin und handelt anders mit dem anderen. Er ist absolut gerecht. Ja, so hat der Herr, der Gott Israels, zu mir gesprochen. Nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn all den Nationen zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und sich wie toll aufführen wegen des Schwertes, das ich unter sie sende. Also das Schwert ist das irdische Werkzeug, was er gebraucht, aber der Becher ist das Bild dafür, der Becher seines Zorns. Zorn, Wein, sagt er hier, oder Taumelwein manchmal auch. Oft ein Bild in der Bibel für Gottes Zorn sehen wir im Propheten Jesaja, sehen wir in den Psalmen, in der Offenbarung. Wir sehen es natürlich auch im Garten Gethsemane, wo Jesus gebetet hat, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Spricht hier von dem Zorn Gottes über unsere Schuld, den Jesus getrunken hat, sozusagen diesen Kelch am Kreuz. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir diesen Kelch nicht mehr trinken müssen. Das ist Gottes Gnade für uns.
Eigentlich der Becher ist ja gefüllt mit den Sünden von all unserem, was schon war und was, also die ganzen Sünden sind in diesen Becher reingefüllt. Und die trinkt Jesus quasi, ja, und gibt uns dafür den Becher der Erlösung, also im Austausch. Ja. Unser Lebensbecher, gefüllt mit allen Sünden, nimmt quasi, wir übergeben ihn, Jesus trinkt es aus und ja, stirbt quasi an der Sünde in dem Sinn, also an unseren Sünden.
Unserem Gift, ne, sozusagen.
Unserem, ja, was wir alles, alle Menschen, die eben schon vor uns, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Wobei dieser Becher. Die
Konzentration das ist. Drum hat Jesus ja eigentlich auch gut geschützt, weil er hatte Angst, diesen Becher zu trinken. Das ist eigentlich diesen Sündenbecher. Weil er war ja sündlos als einziger. Und jetzt muss er quasi unsere Sünden auf sich nehmen. Oder praktisch diesen Kelch, diesen bitteren Kelch trinken.
Ja gut, der Kelch ist eher das Bild für Gottes Zorn über unsere Sünden. Also für Gericht über unsere Sünden. Der Becher ist immer ein Bild für Zorn. Es stimmt schon, dass unsere Sünden auf sich genommen hat, natürlich. Aber nimm diesen Kelch von mir. Es war nicht das physische Leiden, wo er gesagt hat, der Kelch, sondern der Kelch ist Gottes Gericht, Gottes gerechter Zorn über unsere Schuld. Ja, ja. Und das war das, wovor er Blut geschwitzt hat, wovor er so erschüttert war. Aber Gnade für uns, ne? Er hat, sagst du das ja schön, wir haben einen neuen Kelch, ich denke an das Abendmahl, ne? Ja, er sagt, dieser Becher ist ja, der neue Bund in meinem Blut.
Und es war tatsächlich möglich, dass Jesus Blut schwitzt. Das ist Hemidrose, nennt man das, wo sich die Blutgefäße dann quasi aus Angst zusammenziehen und dann erweitert werden. Und dann kann das mit dem Schweiß vermischt Blut als Blutstropfen. Das ist so ein Angstzustand. Also
extremen Stress.
Hemidrose ist das, also medizinisch erwiesen. Tatsächlich so.
Vers 17, da nahm ich den Becher aus der Hand des Herrn und ließ all die Nationen trinken, zu denen der Herr mich gesandt hatte. Also er hat sozusagen dieses Gericht ja verkündigt, er hat diesen Becher verteilt, könnten wir sagen, bildlich gesprochen. Also das Abendmahl andersrum, ne? Nicht ein Abendmahl der Gnade, sondern ein Mahl der Becher des Gerichts, den er rumgehen lässt, unter denen, die nicht umgekehrt sind, die den Herrn ablehnen. Jerusalem und die Städte von Juda und ihre Könige, ihre Obersten, um sie zur Trümmerstätte, zum Entsetzen, zum Gezisch und zum Fluch zu machen, wie es am heutigen Tag ist. Er fängt mit Jerusalem und seinem Volk an. Das Gericht des Herrn beginnt im Haus des Herrn. Er züchtigt uns zuerst.
In Vers 4 steht das Gericht.
Genau.
Im Hause Gottes beginnt. Und wie viel schlimmer sein wir dann? Das ist nämlich dann die Aussage, wenn wir schon, ja, dass der Gerechte kaum gerettet wird, sozusagen. was wird mit dem Gottlosen geschehen?
Wie viel mehr die Rettung verachten.
Das ist unfassbar.
Aber Gott fängt mit seinem Volk an. Wir sind unter seiner besonderen Fürsorge sozusagen. Ja, auch im Guten. Ne? Im Hebräerbrief. Wir sind ja unter Gnade. Ne? Wir sind immer unter dem Gericht. Dem Zornkelch, den hat Jesus für uns getrunken. Das Gericht hat er für uns getragen. Wir sind jetzt unter der Fürsorge unseres Papas. Wir dürfen Abba zu ihm sagen. Papa. Und der Vater, der seine Kinder liebt, der züchtigt sie. Und ja, wir Väter fangen ja auch daheim an. Und das ist auch gut so. Auf jeden Fall hier im Alten Testament. Auch sie müssen diesen Kelch trinken. Jerusalem und die Städte von Juda. Und dann als nächstes, Vers 19, den Pharao, den König von Ägypten und seine Knechte, seine Obersten und sein ganzes Volk und das ganze Völkergemisch und alle Könige des Landes Uz und alle Könige des Landes der Philister, Aschkelon, Gaza und Ekron sowie den Rest von Aschdod, Edom, Moab und die Söhne Ammon und die Könige von Tyrus und alle Könige von Sidon und die Könige der Wüste, die jenseits des Meeres liegt, Dedan und Thema und Bus und alle mit geschorenen Haarrändern und alle Könige von Arabien, also das Meer ist hier das Tote Meer, und alle Könige des Völkergemischs, die in der Wüste wohnen, und alle Könige von Simri, alle Könige von Elam und alle Könige von Medien und alle Könige des Nordens, die Nahen und die Fernen, einen nach dem anderen, und alle Königreiche der Erde, die auf der Fläche des Erdbodens sind. Das ist eine rhetorische Übertreibung, ganz typisch für hebräische Sprache. Alle Könige, die auf der Fläche des Erdbodens sind, alle Königreiche der Erde, also die Völker, die er hier aufgezählt hat, waren so praktisch die alttestamentliche Welt, könnten wir sagen. Aber das ist damit gemeint, da meinen jetzt nicht hier die Südamerikaner und die Nordamerikaner und die ganze Welt in dem Sinn, sondern er spricht hier über die alttestamentliche Welt, die Völker, zu denen der Jeremia auch gesprochen hat. Und der König von Sheshach soll nach ihnen trinken. Sheshach ist so ein symbolischer Ausdruck oder verborgener Ausdruck für Babylon. Also man spricht hier den König von Babylon an. Und sage zu ihnen, so spricht der Herrscher, der Gott Israels. Also hier sehen wir Gott als den Anführer des himmlischen Heeres, der kämpft. Der Gott Israels trinkt, werdet berauscht und speit, fallt hin, steht nicht wieder auf wegen des Schwertes, das ich unter euch sende. Und es soll geschehen, wenn sie sich weigern, den Becher aus deiner Hand zu nehmen, um zu trinken, dann sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, ihr müsst trinken, denn siehe, bei der Stadt, über der mein Name ausgerufen ist, beginne ich Unheil zu wirken. Und ihr, solltet ihr etwa ungestraft bleiben, also parallel zu dem, was du aus dem Petrusbrief erwähnt hast, wenn das Gericht beim Haus Gottes anfängt, wie viel schlimmer ist es für die, die draußen sind. Ihr werdet nicht ungestraft bleiben, denn ein Schwert rufe ich herbei über alle Bewohner der Erde, spricht der Herr der Herrscher. Also die Gerichtsbotschaft. Und du weissage ihnen alle diese Worte und sprich zu ihnen, der Herr brüllt aus der Höhe und erhebt seine Stimme aus seiner heiligen Wohnung. Laut brüllt er über seine Weide. Ein Jauchzen wie die Kälterer stimmt er an gegen alle Bewohner der Erde. Ein Getöse dringt bis ans Ende der Erde, denn einen Rechtsstreit hat der Herr mit den Nationen, er hält Gericht mit allem Fleisch. Die Gottlosen gibt er dem Schwert preis, spricht der Herr. Also verschiedene Bilder hier, alles für dasselbe, für das Gericht, das Gott bringen wird. Ein Löwe, der brüllt über der Weide, über den Schafen. Auch das Treten der Kelter, sehen wir in der Offenbarung auch, ein Bild für Gericht.
Kann man das auch so sehen, also dass das auch schon drüber hinausgeht, also über jetzt die Prophetie, die er da ausspricht, geht auf das Ende der Zeitalter der Gemeinde, also diese letzte Schlacht, Armageddon, wo sich die auch dann versammeln, die Erschlagenen werden an jenem Tage da liegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende. Das ist doch was viel Weiteres, wie er das jetzt beschreibt. Also, dass er das irgendwo schon sieht, auf das Ende der Zeiten.
Ja, gut, oft sind ja die Dinge, die im Alten Testament passieren, Bilder für das, was vielleicht noch kommen wird. Also, wir haben ja auch diese Auszug aus Ägypten, dann die Rückkehr, der zweite Exodus aus Babylon, eben das Zurückkommen, auch ein Bild auf das Neue Testament. Von überall her werden sie ziehen, die Heiden auch zu ihm kommen. In dem Sinn vielleicht, aber ich würde nicht zu viel hier rein interpretieren. Wie ich vorher gesagt habe, also diese Enden der Erde und die ganze Erde, das ist einfach hebräische Sprache, ist für die damalige Welt, sage ich mal, die Welt des Alten Testaments. Genauso wie es im Neuen Testament über den Erdkreis, dass im ganzen Erdkreis wird gepredigt werden und so weiter. Es spricht hier von der römischen Welt, von dem, was sie damals gekannt haben. Also ich würde das hier persönlich jetzt nicht unbedingt, außer es jetzt so als Typus zu nehmen für das, was später noch kommen wird, aber ich würde jetzt persönlich hier nicht...
Jetzt meint er jetzt nicht das, also...
Die Frage ist ja immer, wann ist die Erfüllung dieser Prophetie?
Ja.
Und ich würde sagen, die Erfüllung dieser Prophetie ist genau das, worüber hier spricht, nämlich Gottes Gericht über diese Völker, dass sie zerstört werden, dass sie untergehen werden, diese Reiche, diese Weltreiche auch.
Dann eben nochmal unter Umständen eine zweifache Erfüllung, aber das ist ja nicht so ganz generell. Das ist ja nur dann, also das ist am Ende der Zeiten nochmal, oder vielmehr dann die Enderfüllung, kann man ja so sagen. Vielleicht.
Ja, man könnte sagen, dass die letztendliche Erfüllung von allen Gerichten Gottes ist, das letzte Gericht, wenn wir alle vor dem Thron Gottes stehen werden und gerichtet werden. Also hier, wunderschönes Bild, die Erschlagenen des Herrn werden an jenem Tag da liegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Er hat sie natürlich nicht eigenhändig erschlagen, sondern die Völker haben sich gegenseitig umgebracht. Aber Gott ist der souveräne Herr der Geschichte, es ist nicht Zufall, was da passiert. Und sie werden nicht beklagt und ihre Leichen werden weder eingesammelt noch begraben. Zu Dünger auf der Fläche des Erdbodens sollen sie werden. Heult ihr Hirten und schreit um Hilfe und wälzt euch in der Asche, ihr Mächtigen der Herde. Denn eure Tage sind erfüllt, euch zu schlachten und die Tage eurer Zerstreuung, und es sollt hinfallen wie ein kostbares Gefäß. Also spricht nochmal ganz besonders die Herrscher, die Leiter an. Die haben immer größere Verantwortung. Und verloren ist all die Zuflucht für die Hirten und jedes Entrinnen für die Mächtigen der Herde. Also es gibt kein Entrinnen aus diesem Gericht. Die können sonst nochmal hinbiegen. Horch, Geschrei der Hirten und Heulen der Mächtigen der Herde. Denn der Herr verwüstet ihre Weide und die Weideplätze des Friedens sind zerstört vor der Glut des Zorns des Herrn. Also die Hirten, offensichtlich die Könige, die Leiter und die Herde, die Untergebenen oder ihre Städte, ihre Länder werden zerstört. Er hat wie ein Junglöwe sein Dickicht verlassen, denn ihr Land ist zur Wüste geworden von dem gewalttätigen Schwert und vor der Glut seines Zorns. Also, Bild von Gericht. Ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand das zu sagen will, das wiederholt sich immer und immer wieder in Jeremia. Nehmen wir Kapitel 26 noch mit. Im Anfang der Regierung Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah von dem Herrn dieses Wort. Also es ist jetzt wieder nochmal so ungefähr 4 Jahre vor dem, was wir im letzten Kapitel gelesen haben. Wir gehen chronologisch zurück. Und das ist auch ein Stück weit parallel zu dem, was wir im Kapitel 7 schon gesehen haben, die Botschaft. Schwer zu sagen, ob er die mehrmals gepredigt hat oder ob es hier wiederholt wird. Und die Betonung eher, was ist die Konsequenz, was ist die Reaktion auf seine Predigt. So spricht der Herr: Tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, die kommen, um im Haus des Herrn anzubeten. Rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Lass kein Wort weg. Also volle Botschaft, lass kein Wort weg. Es ist ein gutes Wort für uns heute, wo Menschen so gerne die Bibel zerklauben und sich das raussuchen, die Rosinen raussuchen, das, was sie hören wollen. Und selbst die Theologen, die Professoren sagen, okay, das ist wirklich von Jesus und das hat er nicht so gemeint. Und das, nee, das ganze Wort, nichts weglassen, das ganze Wort.
Sagt der Paulus auch, ich verdrieß es nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Er wiederholt ja auch vieles, so wie Jeremia seine Botschaft, das sehen wir im Neuen Testament auch. Es sind immer wieder Dinge, die er den verschiedenen Gemeinden in anderen Worten sagt, aber der Sinn ist eigentlich dasselbe.
Und er hat am Ende seines Dienstes auch gesagt, ich habe euch das ganze Wort Gottes weitergegeben, genau, den ganzen Ratschluss Gottes, ich habe nichts zurückgehalten.
Genau, er hat sich bemüht, sich vor Gott zu erweisen als einen untadeligen Arbeiter, der das Wort in gerader Richtung schneidet, also alles, nicht nur das, was sie hören wollen. Ja, wie die falschen Propheten, die sagen ja das, was die Menschen hören wollen.
Lass kein Wort weg. Und das ist ein Stück weit auch Grund, warum wir Vers für Vers durch die Bibel gehen. Wir wollen kein Wort weglassen. Jedes Wort ist wichtig für uns als Christen persönlich und auch für uns als Gemeinde. Wir wollen zumindest alle Worte lesen. Man kann nicht über jedes einzelne Wort predigen vielleicht, aber wir wollen zumindest das ganze Wort aufnehmen. Vielleicht werden sie hören und jeder wird von seinem bösen Weg umkehren. Dann werde ich mich des Unheils gereuen lassen, das ich ihnen zu tun gedenke wegen der Bosheit ihrer Taten. Also immer wieder auch Gottes Herz ist nicht zu richten. Diese Ankündigungen sind eigentlich eher dazu da, dass die Leute umkehren, so wie Ninive umgekehrt ist, als Jona gepredigt hat. Das ist Gottes Herz. Und sage zu ihnen, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört, dass ihr in meinem Gesetz lebt, das ich euch vorgelegt habe, und dass ihr auf die Worte meiner Knechte der Propheten hört, die ich zu euch sende, früh mich aufmachen und sendend, aber ihr habt nicht gehört, dann will ich mit diesem Haus wie mit Silo verfahren und diese Stadt will ich zum Fluch machen für alle Nationen der Erde. Silo war der erste Ort, wo das Heiligtum aufgestellt war, wenn ihr euch da noch dran erinnert. 1. Samuel 4, glaube ich, die Philister haben die Bundeslade weggenommen, haben Silo zerstört und genau das spricht er hier auch jetzt über Jerusalem und den Tempel. Dasselbe, was mit dem Heiligtum passiert ist, wird mit eurem Tempel passieren, dasselbe, was mit Silo passiert ist, wird mit Jerusalem passieren, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht hört auf Gottes Wort. Und diese Stadt will ich zum Fluch machen für alle Nationen der Erde, also Segen oder Fluch. Gott hat die Absicht gehabt, Israel als Licht für die Nationen zu gebrauchen. Aber er sagt im Prinzip, wenn ihr nicht gewillt seid, Licht zu sein für mich, dann werde ich euch als Beispiel für mein Gericht über die Untreuen gebrauchen, dass alle Nationen das sehen werden und daraus lernen, dass es wichtig ist, dem Herrn zu gehorchen und dem Herrn anzubeten. Also ein Vorbild so oder so, Segen oder Fluch.
Später sagt er, Israel hat ein neustelliger.
So, jetzt sehen wir die Reaktion. Und die Priester und die Propheten und das ganze Volk hörten Jeremia diese Worte im Haus des Herrn reden. Wow, der hatte schon Mut, der Jeremia stand hier im Tempel und predigt diese Worte. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet, was der Herr geboten hatte, zum ganzen Volk zu reden, da ergriffen ihn die Priester und die Propheten und das ganze Volk und sagten, du musst sterben. Also vor allem die Priester und Propheten hatten es auf ihn abgesehen. Er hat ja auch immer wieder gepredigt gegen die Heuchler, gegen die falschen Propheten auch. Und die wollten den Jeremia zum Schweigen bringen. Er hat ihren Ruf natürlich gefährdet und ihre Position. Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt, dieses Haus wird wie Silo werden und diese Stadt wird in Trümmern liegen ohne Bewohner? Und das ganze Volk versammelte sich gegen Jeremia im Haus des Herrn. Also so ein Mob, der sich jetzt gegen den Jeremia bildet. Die falschen Propheten haben ja Frieden prophezeit. Jeremia, warum verkündigst du, dass der Tempel und dass die Stadt zerstört werden wird wie Silo? Und sie gehen hier gemeinsam auf ihn los. Und als die Obersten von Juda diese Worte hörten, gingen sie aus dem Haus des Königs hinauf zum Haus des Herrn und setzten sich in den Eingang des neuen Tores im Haus des Herrn. Das war der Ort des Gerichts. Stadt, Tor, Tor des Herrn. Also wir haben hier die religiösen Leiter, könnten wir sagen, die es auf den Jeremia abgesehen haben. Und jetzt kommen die vor die weltliche Herrschaft, die weltlichen Herrscher, die jetzt Gericht halten und den Fall beurteilen. Und als die Obersten von Juda diese Worte hörten, gingen sie aus dem, haben wir gerade gelesen, Vers 11, da sagten die Priester und die Propheten zu den Obersten und zu dem ganzen Volk die Anklage. Dieser Mann verdient das Todesurteil, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren eigenen Ohren gehört habt. Die Anklage war wahrscheinlich so Hochverrat, der Jeremia predigt gegen uns, sagt, geht zu den Feinden, ergebt euch den Feinden, der zerstört die Moral der Soldaten. Vielleicht haben sie versucht, es in diese Richtung zu drehen.
Das geht auch auf Jesus hin, das erinnert mich so. Das war doch auch, da haben sie doch genauso diese religiösen Leiter vor die politischen Leiter und dann ja, er, das ist doch irgendwo ganz ja, so erinnert mich das jetzt gerade, wenn ich das so lese. Er sagt ja auch, seine Botschaft, Jesus hat er auch Botschaft gegeben.
Sagst du eine Parallele? Der Unterschied ist, Jesus hatte keinen Fürsprecher. Jeremia wird einen haben, werden wir gleich sehen.
Ja, ja. Aber erstmal so.
Aber Jesus, der Pilatus, hat zwar bekannt, dass er unschuldig ist, aber hat ihn trotzdem ausgeliefert. Jetzt haben wir die Verteidigungsrede von Jeremia. Jeremia aber sagte zu den Obersten und zu dem ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, gegen dieses Haus und gegen diese Stadt all die Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Also der Herr hat mich gesandt, das sind nicht meine Worte, das sind Gottes Worte. Also hört besser drauf. Und was für eine Autorität er sich da verteidigt hat. Obwohl er eigentlich eher so ein ängstlicher Typ war, so vielleicht wie der Timotheus ein bisschen, wenn man den Anfang des Buches und seine Berufung gelesen haben, haben wir eher den Eindruck, dass Jeremia nicht so ein zuversichtlicher, stark auftretender Typ war von Natur aus, aber Gott hat ihm das geschenkt, er hat ihn gestärkt. Und nun bessert eure Wege und Taten und hört auf die Stimme des Herrn eures Gottes, dann wird der Herr sich des Unheils gereuen lassen, dass er über euch geredet hat. Also er dreht den Spieß um, eigentlich stehen sie hier vor der Anklage und sie werden angeklagt. Vor Gottes Gericht sozusagen. Ich aber siehe, ich bin in eurer Hand, sagt er zu den weltlichen Leitern. Tut mit mir, wie es gut und recht ist in euren Augen. Doch sollt ihr eindeutig wissen, dass ihr, wenn ihr mich tötet, unschuldiges Blut auf euch bringt und auf diese Stadt und auf ihre Bewohner. Denn in Wahrheit, der Herr hat mich zu euch gesandt, all diese Worte vor euren Ohren zu reden. Er hatte das Bewusstsein, dass er berufen ist. Und da hat er auch diesen Freimut vom Herrn bekommen. Und ich denke, wenn man so einen Dienst wie der Jeremia hat, dann muss man auch sicher sein, dass man berufen ist.
Diese Tempelrede von Kapitel 7, chronologisch noch vorher, oder ist es diese Rede, oder ist es nochmal eine andere Rede? Weil da ist ja das Gleiche, was er da aussagt in Kapitel 7.
Ja, es ist so ein Stück weit in parallel.
Rede, bessert euer Ton und zeigt ihnen eben das auf, wo sie sich ja ein bisschen umkehren sollen.
Ist nicht wirklich datiert hier, ne? Ich sage nur, geh ins Haus, Wort des Herrn.
Tempelrede, Kapitel 7 war das auch, ganz eindeutig.
Also es könnte sein, dass es dieselbe ist, dass er nochmal hier
nochmal
aufgreift, oder es könnte natürlich sein, dass er in diesen 40 Jahren, in denen er gedient hat, dasselbe öfter gepredigt hat. Ich weiß es nicht. Da sagten die Obersten und das ganze Volk zu den Priestern und zu den Propheten: Dieser Mann hat das Todesurteil nicht verdient, denn er hat im Namen des Herrn, unseres Gottes, zu uns geredet. Also die politischen Leiter sprechen ihn sozusagen frei. Und es erhoben sich Männer von den Ältesten des Landes und sie sagten zu der ganzen Versammlung des Volkes: Micha der Moreschiter hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zum ganzen Volk Juda gesprochen: So spricht der Herr, der Herrscher: Zion wird zum Acker gepflügt und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Also, sie argumentieren hier, können wir sagen, frühere Gerichtsfälle. Der Prophet Micha hat was Ähnliches prophezeit wie Jeremia. Und sie sagen: Haben ihn etwa Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, getötet? Hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht, sodass der Herr sich des Unheils gereuen ließ, das er über sie geredet hatte? Und wir wollen ein so großes Unrecht gegen unser Leben tun? Also Hiskia hat Buße getan. Vers 20, jetzt haben wir ein anderes Beispiel. Damals, das heißt in der Zeit von Jeremia jetzt, vielleicht kurz davor, gab es noch einen Mann, der im Namen des Herrn weissagte: Uria, der Sohn des Shemaja aus Kirjat Jearim, und er weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz wie es die Worte Jeremias taten. Also auch wieder eine ähnliche Botschaft. Jeremia war nicht der Einzige. Als aber der König Joachim und all seine Heerführer und alle Obersten seine Worte hörten, suchte der König, ihn zu töten. Und als Uria es hörte, fürchtete er sich und floh und kam nach Ägypten. Also der Uria war nicht so standhaft wie der Jeremia, der sich in den Tempel gestellt hat und dann hier verteidigt hat vor dem Gericht, sondern der Uria ist weggelaufen, hat ihm nichts gebracht. Vers 22, da sandte der König Joachim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn des Achbor, und einige Männer mit ihm nach Ägypten. Und sie holten Uria aus Ägypten und führten ihn zum König Joachim. Der hat so einen Hass auf ihn gehabt, dass er ihn ausliefern hat lassen. Von Ägypten holen hat lassen sogar. Und er erschlug ihn mit dem Schwert, also ließ ihn hinrichten und warf seine Leiche auf die Gräber der Kinder des Volkes, ließ seine Leiche noch schänden. Also hier haben wir ein Negativbeispiel. Aber offensichtlich hat diese Standhaftigkeit und dieser Mut von Jeremia die Leiter auch beeindruckt. Er hat gesagt, ich sage euch Gottes Wort, ich sage euch die Wahrheit, ich habe keinen Grund wegzulaufen. Das ist das Wort des Herrn an euch. Doch die Hand Ahikams, des Sohnes des Schafan, war mit Jeremia, sodass man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, ihn zu töten. Also er hatte hier einen prominenten Fürsprecher, wohl einer der Leiter, der dafür ihn eingetreten ist. Und Gott sei Dank haben wir einen Fürsprecher, Jesus, der für uns eintritt, beim Vater. Das ist immer schön, oder? Wenn man einen Fürsprecher hat, vor Gericht einen Anwalt, der für uns eintritt und der uns einen Freispruch bringt. Und das ist Jesus für uns. Habt ihr noch was?
Also ich muss sagen, ich habe die Stelle vom Bernwickel, ich habe das auch zukünftig gedeutet. Das hat mich so an die Stelle noch erinnert von Jesaja. Ich weiß jetzt, ich habe nicht nachgeschlagen, wo steht, wo es heißt, man wird rausgehen und die Leichen sehen, die da liegen. Ich habe das auch so als was zukünftig, ja. Ich habe es zukünftig verstanden. Weil, wisst ihr die Stelle, die ich meine, in Jesaja, wo es heißt, dass man, ich glaube, die ist in den 60ern, ich weiß nicht genau, wir waren, vielleicht bin ich da auch falsch.
Kommt her, fressen alle Tiere des Feldes, also 57.
Vielleicht.
57 ist so ein.
Im letzten steht auch was, im letzten Kapitel, das letzte Vers. Genau, und sie werden hinausgehen und sich gleich mehr Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. An die Stelle hat mich diese Jeremia-Stelle erinnert. Und ich kam früher oft mit dieser Stelle nicht zurecht, weil die schon ziemlich heftig ist.
Welche ist das genau?
Das ist im Kapitel 66, der letzte Vers, 24. Und ich habe diesen Vers immer gemerkt, seit ich den so gelesen habe, weil ich den so heftig finde. Und jetzt hat mich diese Jeremia-Stelle an diesen Vers erinnert.
Ja, es sind Bilder, die sich ja, halt auch immer wieder wiederholen.
Ja.
Sag ich mal, also es kann ja sehr gut sein, dass dieses Bild des historischen Gerichts zur Zeit von Jeremia ein Bild ist für das letzte Gericht. Das sind ja Dinge, die sich immer, genauso wie sich dieses Bild von dem Exodus
wiederholt,
immer wieder so durchzieht. Wir haben so verschiedene Bilder oder diese Sammlung der Erlösten, diese Straße, die nach Zion führt, nach Jerusalem, und er wird sammeln. Ich glaube, ein Bild auf den neuen Bund auch.
Ja. In Vers 22 schon vom neuen Himmel, neuen Erde gesprochen.
Genau.
Ich mache, spricht der Herr, so werde ich eure Nachkommen und euer Name bestehen. Also am Ende aller Dinge ist ja dann neuer Himmel, neue Erde, also die Gerechtigkeit, wo er sagt, dann trägt das auch. Diese Elemente werden schmelzen und er wird eine neue Erde schaffen. Aber gleichzeitig auch eben wird alles Gottlose verschwinden. Und das ist eben das Gericht über das letzte Endgericht, das Weltgericht oder was auch immer. Und steht ja auch in der Aussage, Schlacht am Armageddon, da die Vögel werden satt werden von dem Fleisch, aber das ist alles vernichtet, wenn sie sich aufnehmen gegen den König der Könige, er wird sie mit dem Schwert seines Mundes töten und mit dem Hauch seines Mundes, also so eben auch gedeutet auf wirklich die allerletzten Dinge, bevor dann die Herrlichkeit erscheint, also wird es erreichen. Alles Neues in dem Sinn. Ich mache alles neu jetzt schon, aber dann erst recht.
Genau,
dann erst recht.
Ja, wir müssen alle vor seinem Richterstuhl erscheinen, ne? Also für.
Ja, dass wir den Siegeskranz bekommen.
Für die, die glauben, ja.
Das ist die Belohnung.
Um belohnt zu werden.
Genau.
Aber für die, die Jesus abgelehnt haben, um gerichtet zu werden. Also schon sehr eindringlich, auch für uns ein Bild. Es ist wichtig, dass wir auf der richtigen Seite sind.
Ja, ja.
Aber es ist auch sehr, also was mich berührt hat jetzt an diesem Kapitel, war das mit dem Überrest, dass auch wenn Gericht kommt, dass der Herr sich immer aus Barmherzigkeit so einen Überrest bewahrt.
Ja, immer einen Überrest.
Die waren, glaube ich, auch in dem Moment gar nicht so toll, weil er spricht so in Zukunftsform und ich werde sie zum Guten werden lassen. Und ja, das finde ich sehr schön an dem Kapitel. Und der Rest nicht so.
Immer wieder so ein Lichtblick.
Aber das zeigt auch so die Ernsthaftigkeit, ne?
Wieso ist das chronologisch eigentlich falsch aufgeschrieben?
Weil es eine Sammlung ist von den Worten Jeremias und die einfach nicht. Aus welchem Grund auch immer. Mhm. Nicht chronologisch.
Also mir kommt es manchmal vor, als ob
aufgeschrieben wurde.
So, ich sag jetzt mal Chronik und Könige und so, als ob man das parallel zu Jeremia irgendwie lesen müsste. So kommt mir das manchmal so ein bisschen vor. So, weil, ich meine, es spielt sich ja vieles ab, was im Chroniker erzählt wird. Erzählt ja auch wieder der Jeremia.
Genau.
Und
aber das sind ja diese Geschichtsbücher, das ist ja noch ein bisschen ein Unterschied. Jeremia bringt ja diese prophetische Botschaft.
Ja, aber in diese Geschichte hinein, ja, in die Zeit.
Das prophetische Buch, also verwoben halt in der Geschichte von den Königen, das ist so mit drin.
Dann. Also ich denke, wenn man es parallel liest, wird manches irgendwie auch noch ein bisschen klarer. Also ich gucke also immer mal rüber und rüber so ein bisschen.
Ja.
Irgendwie verstehe ich es nicht so ganz.
Also ich habe mir in der Vorbereitung jetzt auch nochmal die Geschichtsbücher durchgelesen.
Ja.
Halt für Joachim, Joachim, was ist da passiert?
Genau.
Und da kriegt man den historischen Hintergrund dann. Aber es geht so, ja, geht auf das Ende zu. Mhm. Die letzten 20 Jahre, sagen wir mal. Also keine schöne Zeit, auch keine schöne Botschaft eigentlich. Mhm. Keiner wollte ihn hören. Den Jeremia.
Ja, mir ist doch ein bisschen leichter. Auch wenn wir am Samstag in die Fußgängerzone gehen. Also so eine Gerichtsbotschaft.
Ja gut, manche müssen auch das hören. Aber.
Ja, das.
Ja, wir haben eine frohe Botschaft, das vor allem. Das ist das Schöne.
Das Vorrangige, ja. Genau. Ja. Die beste Botschaft, die es gibt.
Wobei man nicht vergessen darf, dass das eigentlich der alte Bund war. Ne?
Ja.
Der neue Bund ist Vergebung.
Ja.
Ganz klar.
Sieht anders aus, obwohl Gottes Herz ja auch da war, eigentlich zu vergeben und wiederherzustellen. Aber sie wollen ja nicht hören. Das ist wie Jesus, der über Jerusalem weint und sagt, ich wollte euch doch sammeln, aber ihr wolltet nicht. Und weil ihr nicht wollt, muss ich Gericht bringen. 70 nach Christus, Zerstörung. Ganz wiederholt, was man hier eigentlich lesen, auch mit ein bisschen anderen Spielern. Statt den Babyloniern waren es halt die Römer. Aber dasselbe passiert eigentlich. Mit uns. Lieber Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir uns auch selbst durch diese schwierigen Bücher wälzen dürfen und dass es doch aktuell ist, auch für uns. Und hilf uns, Vater, einfach ja, dir treu zu bleiben, dein Wort ernst zu nehmen, dein ganzes Wort zu hören, nicht irgendwas zu zerteilen und nur das rauszunehmen, was uns passt. Oder es zu verdrehen. Ich danke dir vor allem, dass wir Gnade haben in Jesus. Und Herr, du hast Timotheus gesagt, sei stark in der Gnade. Und darum möchte ich bitten für uns, Herr, stärke uns in deiner Gnade. Und lass uns leben aus deiner Gnade. Danke, Herr, dass wir wirklich mit Segen und Gutem rechnen dürfen, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Und danke, dass wir eine Zukunft und eine Hoffnung haben. Danke, Jesus, dass du diesen Kelch des Zornes für uns getrunken hast, dass wir nie mehr den Zorn Gottes erleben müssen, wenn wir dir vertrauen. Das bringt so viel Freiheit in unser Leben und auch in unsere Beziehung mit dem Vater. Danke, dass wir Papa sagen dürfen zu dem Richter. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Segne uns jetzt und begleite uns in unserem Alltag. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.